Heute Spaziergänge mit Prominenten. Liane von Billerbeck begleitet den Architekten Meinhard von Gerkan durch Berlin.
Wir stehen hier am Hauptbahnhof in Berlin und warten auf Meinhard von Gerkan, der extra für uns aus Hamburg hierher kommt. Leider hat die Bahn ein paar kleine Stolpersteine eingebaut. Er kommt deshalb etwas zu spät. Man hatte nämlich kein Personal für seinen Zug.
Herr von Gerkan, schönen guten Tag. Liane von Billerbeck, hallo. Die Bahn hat es wieder spannend gemacht.
Das Personal war nicht da.
Wenn Sie hier ankommen, auf dem Bahnhof, ist das immer noch so, dass Sie denken, ich habe den gebaut?
Ich sehe das ja sofort an jedem Detail.
Ja.
Also insofern ist das schon eine Wiedererkennung da. Da brauche ich nicht das Ganze zu sehen, da reicht das Detail. Ich habe ja immer behauptet, nachdem ich mich mit Herrn Medon gestritten habe, dass er mir zur Strafe die Züge, die aus Hamburg kommen, in das unterste Geschoss verbannt hat. Ich kann das nicht nachweisen, aber es war so ein Gefühl.
Auch das hat Medon gemacht. Interessant.
Ja, nun weiß ich nicht. Ich maße mir nicht an, etwas zu behaupten, was ich nicht weiß. Das war ja eine Vermutung, habe ich gesagt. Aber das ist ja schon von Anbeginn. Der unterste Bahnhof, der dunkelste, der hinterste. Weil ich immer gesagt habe, der Bahnhof muss so sein, auch wenn er 4 Geschosse hat und 2 davon unterirdisch sind, dass auch da Tageslicht ist. Hier ist kein Tageslicht mehr.
Ja.
Wo gehen wir jetzt hin?
Wir gehen jetzt hier hoch über die Rolltreppe, würde ich sagen, und dann in dieses mittlere Geschoss und dann kann man ein bisschen reden. Und weil Sie sagten, Sie sehen das an jedem Detail, dass das Ihr Bahnhof ist, wenn Sie hier gucken auf so einen Bahnsteig, was sind denn die Details, an die Sie sich sofort erinnern?
Reduktion auf ausschließlich natürliche Materialien, die der Konstruktion sind. Metall, Beton, Stein, aber die absolute Unterdrückung von allem, was fremd ist und was das überlagert und was daraus Halligalli macht.
Also kein Schnickschnack?
Nein. Aber Werbung kann man nicht verbieten.
Hätten Sie es getan, wenn es möglich gewesen wäre?
Ja, hätte ich getan. Aber das ist weltfremd.
Und gefällt er Ihnen immer noch, der Bahnhof?
Ja, wissen Sie, dass ja ein Bahnhof ist ja kein Objekt, was man lieb hat, nicht? Oder muss ich sehr große Mühe geben? Gefallen tut er einem dann,
wenn
er funktioniert, wenn die Menschen zufrieden sind, wenn sie sich gut orientieren können und wenn es keine Probleme mit der Organisation gibt. Und ich bin der Meinung, dass dieser Bahnhof wirklich der übersichtlichste, am besten organisierte und auch für alle Passagiere, die hierher kommen, aber nicht nur als Passagiere, sondern die müssen wissen, das ist das größte Einkaufszentrum. Aber Sie sehen es nicht. Einkaufszentren erdrücken ja einen mit Ware. Aber hier ist man im Bahnhof. Und der Bahnhof hat ein Einkaufszentrum. Und nicht umgekehrt. Heute ist ja alles umgekehrt.
Aber die Losung lautet: Berlin Hauptbahnhof, Ihr Einkaufsbahnhof. Können Sie damit was anfangen?
Es gibt doch eine hochbezahlte PR-Organisation. Die müssen doch die Sprüche kloppen, wo sie hinpassen. Das ist doch klar.
Also Sie haben gesagt, Sie haben hier alles reduziert auf das, was nötig ist. Also zum Beispiel haben wir hier, ich glaube, das fällt vielen Reisenden gar nicht auf, diese hölzernen, ja, wie nennt man das, wo man sich drauflehnen kann, um auf den Bahnhof zu gucken.
Ja, das hat mit Folgendem. Also es ist ja großräumig einerseits. Andererseits wollten wir die Großräumigkeit auch geradezu inszenieren. Mhm. Das setzt voraus, dass man sich ans Geländer stellen kann und runtergucken kann. Dann gibt es aber eine Nebenerscheinung. Wenn man sich länger aufhält, möchte man dann was in der Hand haben.
Mhm.
Ein
abstellen.
Bier zum Beispiel oder so etwas. Und es ist ja teuflisch, auf ein gerades Geländer ein Bier draufzustellen. Der Nächste kommt und stößt es um und unten hat einen Kopf darunter.
Mhm.
Also haben wir uns gesagt, wir machen jetzt ein Geländer, wo man sich ganz bequem drauf ausruhen kann, also richtig drunter gucken kann, aber nichts draufstellen kann. Alles steht nichts.
Das Interessante ist ja das Material. Es sieht aus wie Holz, aber es ist...
Ist auch.
Es ist Holz.
Ist Holz, aber das ist ein schichtverleimtes Holz, das ewig beständig ist. Das
kriegen
Sie nicht klein. Schauen Sie, wir wollten dieses Material als Fußboden benutzen.
Auf den Bahnsteigen, ne?
Auf den Bahnsteigen, auf allen Bahnsteigen.
Das ist sehr schön.
Und das hat die Bahn damals in der Entwicklungsphase mit Skepsis gesehen. Ich habe gesagt, wir machen mal einen Test. Aber meinen Sie, es sei bereit? Oh, ja, aber die Brandgefahr. Das brennt doch nicht. Das ist doch, was soll denn da brennen?
Hier sind die Läden rechts neben uns. Das empfinden Sie aber nicht als störend, dass da also so.
Nein, das ist die Grundidee. Es gibt vier Ebenen übereinander und die Läden sind nie im Zentrum, sondern immer an der Peripherie. Mhm. In der Mitte ist der Bahnhof und die ist an der Peripherie. So gehört sich das. Ist ja auch an der Straße so. Die Straße ist in der Mitte und die Geschäfte stehen nicht mitten auf dem Bürgersteig. Mhm.
Und wenn Sie hier ankommen, ist Berlin für Sie auch so eine Stadt, die mit Ihrem Herzen was zu tun hat? Oder nur, weil Sie wissen, dass Sie hier mal studiert haben? Und
Nein. Das ist so was wie ein Ankerpunkt. Auch wenn ich in Hamburg schon Jahrzehnte ein Zuhause habe, ist Berlin für mich immer noch der Ankerpunkt oder Drehpunkt gewesen. Ich habe ja die ganze Periode, auch während der DDR, ich habe hier alle Phasen der Trennung Deutschlands miterlebt. Ich habe hier auch lange Zeit mit meinem Freund Otto Schiele, der politisch alle Couleur durchlaufen hat und dann zu
später
Innenminister war. Wir haben hier dicht beieinander gelebt. Er hat schon Jura studiert. Dann hat er mir das auch eingeredet und ich habe gesagt, nee, das ist mir zu blöd, das ist mir zu langweilig und zu eintönig. Aber trotzdem ist er mit mir zusammen nach Berlin gegangen und wir haben hier dicht gewohnt und haben sehr oft Billard und Skat gespielt, immer abwechselnd.
Er hat immer gewonnen?
Er hat immer beim Skat gewonnen und ich häufiger beim Billard.
Wir sind ja jetzt hier in dem Zwischengeschoss. Also wieder Geschäfte links und rechts. Wir sind mit der Rolltreppe hochgekommen und stehen jetzt hier vor so einem kleinen Schild, das an die Eröffnung des Hauptbahnhofs erinnert.
Ach so, das habe ich noch gar nicht wahrgenommen.
Na, sehen Sie mal. Haben wir etwas gefunden, was Sie noch gar nicht wissen. 26. Mai 2006 und da wird dann aufgezählt, wer alles da war. Die Bundeskanzlerin Frau Merkel, der damalige Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee und Hartmut Medorn. Wo war denn der Architekt Meinhard von Gerkan am Tag der Eröffnung?
Mein Platz war hier, aber leer. Ich habe dort oben gesessen und habe mir das von oben angeguckt.
Und wie war das? Was war das für ein Gefühl, weil Sie da oben gesessen haben und dann so runtergeguckt haben auf diese Eröffnungszeremonie?
Ja, es kam ja aus so einer merkwürdigen Gemengelage, wo Rationalität überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch Emotionen. Ich war auch gar nicht klar, was die Motive von Medorn waren, warum man mir vom Dach was abgeschnitten hat. Das Dach ist ja so auch viel teurer, als wenn es gebaut worden wäre.
Weil man die Statik wieder anders berechnen musste? Ja. Das ist natürlich absurd, ne?
Naja, aber es ist alles schon ein Stück vergangen.
Sie haben sich eine Musik ausgesucht. Wir reden ja hier nicht nur mit unseren Gästen bei diesem prominenten Spaziergang, sondern wir spielen auch die Musik, die Sie sich gewünscht haben. Sie haben sich John Baez gewünscht. Warum?
Es sind Reminiszenzen. Ich habe John Baez in San Francisco bei einem Konzert gehört. Und das ist mir so unter die Haut gegangen einfach. Das kommt dann immer wieder hoch.
Young girls pick them, everyone, when we
John Baez war das, Where Have All the Flowers Gone. Also ein Marlene Dietrich-Titel hat sie ja da gesungen. Das passt ja auch zu Berlin, ne?
Ja.
Da haben sie ja beides verbunden. John Baez, diesen Song, den sie in Amerika gehört haben, das Konzert, das sie dort gesehen haben und die Stadt, in der wir stehen, nämlich Berlin. Und jetzt stehen wir am Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof. Und Sie können hier noch ein paar Zensuren verteilen an die Häuser, die hier um Ihren schönen Bahnhof rumgebaut werden.
Ja,
oder
das
wogen.
Schlimmste ist das da.
Dieses,
ja. Das war auch das Erste. Also da waren sie noch sehr zögerlich. Da dachten die, naja, das ist ja Rotlichtmilieu hier.
Wie es früher um Bahnhöfe
früher
ja auch war.
Bahnhof war, ja.
Bloß jetzt steht der Bahnhof mitten in Berlin. Ne? Gegenüber ist das Bundeskanzleramt, der Reichstag. Also das ist hier eher nicht Rotlichtmilieu, sondern das Gegenteil.
Naja, und die große Leere, die hier entstanden ist, ist ja leider auch ein Versäumnis des Senats. Es hat ja eine amerikanische Architektin, hat ja hier in einem Wettbewerb einen wunderbaren Vorschlag gemacht, ein riesengroßes Aquarium mit Fischen.
Ja.
Es ist alles zerredet worden, alles zerredet.
Aber was hätte das Aquarium mit Berlin zu tun gehabt?
Es sollte ein lebendiges, durch die Fische, die da natürlich drin lebend sind, nicht tot, die Bewegung der Welt gewissermaßen aus dem Bahnhof in die Stadt hinein zeigen.
Schöne Idee.
Ja? Und da die Fische sehr farbig sind und es wäre eine große Attraktion für Passanten, für Kinder, für alle möglichen gewesen, statt dieser nackten Fläche hier. Jetzt finden wir hier eine Rikscha.
Ja.
Ist ja trockenes Wetter. Werden die hier auch für Publikum angeboten? Oder?
Ja, das machen bloß viele nicht. Das ist oft viel bequemer und geht schneller als Taxis.
Die kommen schneller durch, ne?
Ja. Wir haben ein bisschen Wind hier.
Ja, da gehen wir mal.
Steigen jetzt ein.
Ah, da ist auch Wind drin.
Hallo, Leane von Billerbeck. Meinhard von Gerkan.
Hallo, guten Tag.
Ja, Thomas
Sie sind
Siegler.
Unser Fahrer.
Ich bin der Fahrer hier.
In Vietnam fahre ich auch immer mit einer Rikscha.
Ach, ja?
Das ist nicht so komfortabel wie bei Ihnen.
So.
Also, übergewichtig darf man hier nicht sein. Bloß gut, dass wir beide schlank sind.
Sie glauben nicht, was ich hier schon
transportiert
habe. Wie viel gibt es da von dir?
Na, unsere Firma hat, soweit ich weiß, wie viel? 43, ne? Wie? 43 Fahrzeuge.
Aber es gibt,
aber
noch,
es gibt noch mehr Firmen.
43.000.
Ja. Nein, für jeden Touristen ein. Ne? Also Sie können davon ausgehen, dass in der Hochsaison 250 bis 300 Fahrzeuge hier unterwegs sind.
Das ist natürlich für asiatische Verhältnisse relativ wenig.
Ja,
ne?
Es ist auch leider kein Alltagsverkehrsmittel. Nee. Wir hätten das ja gerne so, aber es ist doch leider die Ausnahme, wenn jemand eine Rikscha nimmt.
Stimmt, ich bin auch noch nie damit gefahren als
Na,
Berlinerin.
Dann haben Sie jetzt endlich mal gelegen.
Ja, klar.
Genug der Worte, jetzt folgen Taten.
So, jetzt fahren wir über den Washingtonplatz.
Über den See. Nein,
und er tritt hier mächtig in die Pedale. Aber Herr von Gerkan, wir haben jetzt vor uns die Gebäude vom Bundestag. Dahinter die Kuppel von Foster.
Ist mir bekannt, ja.
Ja. Wie gefällt Ihnen das?
Dazu muss ich sagen, dass ich natürlich mehr oder weniger in allen diesen bedeutenden Baugeschehen hier in Berlin vorbelastet bin, weil ich...
Überall die Finger drin hatte.
Das heißt Finger drin, das hört sich immer so nach Gefummel und nach Machenschaften an. Das ist ja nichts weiter als ein geistiger Wettbewerb von Architekten, die für eine sinnvolle öffentliche Aufgabe die beste Lösung liefern sollen.
Wir fahren jetzt hier auf einem Weg direkt an der Spree entlang, also oberhalb der Spree. Links neben uns fährt ein Dampfer, rechts das Bundeskanzleramt, wo einer mal gesagt hat, sieht aus wie eine Waschmaschine. Hat Helmut Kohl planen lassen und Gerd Schröder musste dann einziehen. Jetzt haben wir also Frau Merkel hier. Was ist Ihr Verhältnis zu diesem Bundeskanzleramt?
Ich war schon drin und habe mich besonders darüber mokiert, dass man alles, was an Großzügigkeit geplant ist für Staatsempfänge, überhaupt nicht benutzt wird, sondern sie kommen von hinten rein durch den Kohlenkeller und müssen dunkle Gänge und schmale Flure benutzen. Den Pathos, den dieses Gebäude ausstrahlt, der wird, würde ich sagen, wenn es hochkommt, 2 bis 3 Mal im Jahr überhaupt inszeniert.
Warum ist das so?
Das hat natürlich alles mit sich Fragen der Sicherheit zu tun. Ja, da begegnen sich immer wieder, sagen wir mal, anspruchsvolle, heroische Ideen, wie man einem Staat Bedeutung vermitteln kann, durch Gestaltung, durch Räumlichkeit, durch Verhalten, und stehen im Widerspruch zu den Bedenkenträgern, die an jeder Stelle immer nur sehen, dass irgendwas schiefgehen kann.
Kann es auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass man hierzulande eher gerade das, was so Repräsentativität von staatlichen Gebäuden betrifft, dass man das ein bisschen runterfahren will, dass man das ein bisschen kleiner machen will, weil man eben nicht wie Putin oder Erdogan oder auch die eigene Vergangenheit.
Die sitzt natürlich beim sehr, sehr vielen noch unterschwellig in der Haut.
Ja, es ist. Wie finden Sie eigentlich, wie unser Rikscha-Fahrer fährt hier? Der kurvt hier mit uns an der Spree entlang, rechts die Parlamentarische Gesellschaft. Jetzt kommen die Gebäude der Abgeordneten. Geradezu ist das Hauptstadtstudio der ARD.
Eins habe ich davon auch gebaut hier.
Welches haben Sie gebaut?
Das letzte, das an der Straße ist.
Aha, okay.
Das ist das Gebäude mit der größten Fassade.
Ich hätte nichts anderes erwartet, als dass Sie das Gebäude mit der größten Fassade gebaut haben.
Ja, da muss ich Ihnen gleich eine Anekdote erzählen, die für Deutschland peinlich ist.
Ah, na dann legen Sie los.
Ja, das müssen Sie aber sehen.
Rechts also das Jakob-Kaiser-Haus. Wir sind direkt an der Wilhelmstraße.
Sie sehen da jetzt lauter Lamellen vor den Fenstern.
Sie meinen jetzt die Lamellen am Hauptstadtstudio von der ARD?
Das sind Lamellen, um Gebäude vor zu starkem Sonnenlicht zu schützen. Mhm. Und zwar so gestaltet, dass sie individuell von jedem Benutzer mit der Hand bedient werden können.
Aha.
Jedes Fenster hat diese Lamellen. Sie können es fast auf Dämmerlicht bringen, aber sie können auch volle Sonnenschirme drin haben.
Die müssen aber nicht per Hand bedient werden.
Doch, alle.
Ja, interessant.
Ja, sollen sie gar. Jedes Individuum soll ja die Chance haben zu sagen, ich will Sonne oder nicht.
Ja.
Aber die Pointe ist die, denen hat das, als sie eingezogen sind, kein Mensch gesagt. Und die sind 2 Jahre lang unbenutzt geblieben. Die dachten, das sind feststehende Lamellen. Bis ich einmal einen Besuch gemacht habe, gesagt, ich sag mal, fahrt ihr denn gleich mal rauf? Was sollen wir da fahren? Ich sag, hier, Vorbel, hochfahren, runterfahren.
Ja, das Land der Ingenieure. Wir sind jetzt die Wilhelmstraße runtergefahren und kommen jetzt also eigentlich an der guten Stube Berlins an, nämlich
da
am Pariser Platz.
Ein Haus.
Und wir gehen gleich zum Allianzforum, früher Dresdner Bank, das Sie gebaut haben.
Also das Besondere an dieser sogenannten Dresdner Bank, als wir die realisiert haben, war und ist heute noch, dass dieses Haus an 3 Seiten keine Fenster hat, weil überall Anbauten sind. Mhm. Es ist lediglich die Seite hier zum Pariser Platz, die Fenster hat. Mhm. Deswegen haben wir einen kreisrunden Innenhof gemacht und alle Räume gehen zum Innenhof.
So, jetzt halten wir hier an, genau vor dem Haus, wo früher Max Liebermann drin gewohnt hat, Pariser Platz 7, wo der berühmte Satz gefallen ist, als die SA hier mit Fackelzug aufmarschiert ist, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Und dann geht es zu dem Haus, was Sie gebaut haben, nämlich Pariser Platz 6. Aber wir fahren hier wie die Könige vor bis zur Treppe. Dankeschön. Also wenn wir jetzt an diesem Platz stehen, Sie haben sich eine Musik ausgesucht. Miriam Makeba, Pata Pata. Was ist der Grund für diesen Song?
Pata Pata ist ja im Grunde genommen ein Klatschgesang für Volksfeste. Wo alle tanzen, nicht wie wir, sondern die hopsen alle. Und es kommt eine allgemeine Fröhlichkeit auf. Ja, das, was die Musik transportiert, als akustische Wahrnehmung wollte ich gerne mir in diesem Ort vorstellen, dass jetzt hier auch lauter junge Leute sind und alle Pata Pata machen.
Everybody starts to move as soon. soon as Pata Pata starts to play.
Wir treffen Meinhard von Gerkan heute. Jetzt sind wir auf dem Pariser Platz. Und das mit der guten Stube Berlins habe ich ja aus einer Veröffentlichung von Ihnen.
Das ist auch, sagen wir mal, ein hohes Verdienst von dem Stadtbaurat, der sich hier, wie heißt er noch?
Hans Stimmern.
Stimmern,
ja.
Mit dem ich gut befreundet bin, der sich sehr darum bemüht hat, die Bauhöhe einzuhalten.
Die berühmte Berliner Traufhöhe.
Und alles zu reglementieren, also den Anteil der Fenster. Also das Ding wollte er vernichten da drüben.
Also Sie meinen das Gebäude der Akademie der Künste, was ja eine reine Glasfassade ist?
Ja, das hasst er wie die Pest.
Aha. Nun ist das ja ein Platz, und da können wir zu Ihrem Leben auch kommen. Das war der Platz, wo Ost und West geteilt waren von 1945 bis 89. Ne? Wo wir jetzt stehen, das war Todeszone, da kam man gar nicht ran. Ich habe von mir noch ein Foto 1987, das war da vorne, glaube ich.
Man kam bis da. Hier kann man nicht rein.
Nein, hier kann man nicht rein. Wir stehen also quasi zwischen unter Linden und Brandenburger Tor. Rechts von uns das ehemalige Haus von Max Liebermann. Wir haben gegenüber die US-Botschaft, das ist klar. Dann haben wir da drüben die DZ-Bank, das ist das berühmte Frank O'Gary-Gebäude. Ja. Und eigentlich, wenn man hier diesen Platz nimmt, dann ist ja sozusagen der Kulminationspunkt eigentlich von Ost-West in Deutschland. Wenn Sie an so einem Platz sind, nehmen Sie das noch wahr oder nehmen Sie das nur als architektonisches Ensemble wahr?
Nein, weil ich mich ja auch ausgiebig mit der Geschichte befasst habe und den Bildern, die dazugehören, ist mir das eigentlich imaginär immer im Bewusstsein. Es war ja auch ein Unort, haben Sie ja gerade gesagt. In der DDR-Zeit war ja gar nichts hier, war eine Müllhalde.
Aber ich will auf Ihre Familiengeschichte kommen, weil an diesem Ort, wo das alles kulminiert hat, ja, Sie sind in Riga geboren, umgesiedelt worden von den Nazis, die Polen germanisieren wollten, dann wieder weg, als die Rote Armee kam. Ihre Mutter an Diabetes erkrankt, starb, da waren Sie nicht 10. Ihr Vater ist gefallen, als Sie 4 waren. Spielt sowas eine Rolle, wenn Sie in Berlin sind, wo all das so wie in so einem Brennglas vorhanden ist?
Ja, weiß Gott, das ist ja... Ich bin dann mit meiner Mutter ja geflohen. Das heißt, meine Mutter hatte 3 Geschwister, die wohnten alle auch in Posen. Wir sind alle zusammen, alle Familien, alle hatten sie Kinder, sind an einem sehr, sehr kalten 25. Januar 1945 aus Posen geflohen mit Schlitten und wir haben uns alle total zerstreut, aber keiner wusste vom anderen wohin. Ich habe die Geschwister meiner Mutter erst Jahre, nachdem sie verstorben war, durch Suchdienste und andere Umwege kennengelernt. Und meine Cousine, eine meiner Cousinen, lebt heute noch hier.
Jessie Ramaik, eine berühmte Schauspielerin.
Ja. Die sehe ich also oft.
Also die ist in der DDR gewesen.
Sie waren im Westen. Die ganze Zeit hier durchstanden und hat ja auch Furore gemacht als Schauspielerin. So hat sich dann unsere Familie mehr oder weniger aufgelöst.
Das war die Familie mütterlicherseits und väterlicherseits. Ihr Vater gefallen, ihr Vater hatte drei Brüder. Die haben alle den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Zwei davon haben auf der sowjetischen Seite gekämpft, zwei auf der deutschen.
Und sie wissen noch nicht mal, ob sie nicht sogar 1:1 gegeneinander gekämpft haben. Weil sie natürlich sehr begehrt war. Sie konnten alle Russisch und Deutsch. Alle.
Weil sie in Riga aufgewachsen sind.
Ja. Und deswegen waren sie sehr gefragt und wurden auch natürlich an den brenzligsten Stellen eingesetzt. Und ich habe meinen Vater, nachdem er einmal Urlaub als Soldat, aber nur für 4-5 Tage, das habe ich ihn noch mal gesehen und danach nicht mehr.
Welche Erinnerungen haben Sie noch an Ihren Vater?
Sehr unkonkrete. Er ist bei Smolensk verstorben und beerdigt. Ich war dort aber noch nicht. Ich bin zwar in Russland gewesen und bin auch durch Russland quer beim Zug gefahren, aber das war sehr viel später.
Haben Sie immer noch mal überlegt, da hinzufahren, wo Ihr Vater gefallen ist?
Ja, das würde ich gerade jetzt tun. Noch. Werde ich auch noch bald
tun. Ich kenne viele, die über 80 sind, die dann noch mal sagen, ich will es wissen.
Ja, ich habe nur die Sorge, dass ich das gerade nicht mehr finde.
Sie haben erzählt, eine Ihrer Cousinen, Jessi Ramaik, Schauspielerin, hat die ganze Zeit in der DDR gelebt. Sie haben in der Bundesrepublik gelebt. Und wir stehen hier an der Grenze zwischen Ost und West. Und wenn man nach links schaut, so ein Stückchen in die Richtung, da ist die Komische Oper. Sie sind oft in die Oper gegangen im Osten als Westberliner. Sie konnten das ja tun.
Es war eine schizophrene Situation, weil ich mich mit meinen Verwandten in Ost-Berlin treffen konnte, aber sie nicht mit mir. Ich konnte vom Bahnhof Zoo zur Bahnhof Friedrichstraße fahren und wenn ich da meine deutsche Mark in Ostmark gewechselt habe, dann durfte ich da auch rein, konnte in die Oper gehen, konnte alles Mögliche machen. Habe immer wieder festgestellt, dass ich observiert wurde mit Polizeiwagen oder auch getarnten Polizeiwagen. Ich bin mit einer Vespa, mit einem Motorroller, weil ich hatte eine Familie, meine Frau wohnte in Hamburg und ich studierte hier, bin ich immer mit dem Motorroller durch die DDR gefahren.
Wie war das?
Anstrengend. Die Straßen waren schlecht, die Verkehrsregelung saumäßig und die Schikane groß. Man musste höllisch aufpassen, dass man nicht einen Kilometer zu schnell fährt, dann wurde man sofort belangt. Aber die Begegnung mit der einfachen Bevölkerung in der Stadt waren sehr zwanglos und ach, Sie kommen aus dem Westen, Mensch, erzähl doch mal. Ja.
Sie haben von Ihrer Familie erzählt, Vater verloren, Mutter verloren. Wenn man so früh die Eltern verliert und in einer Pflegefamilie aufwächst, wie Sie das dann mussten, wie wichtig ist Familie da für einen selbst später, wenn man eine eigene Familie gründet?
Ja, es kriegt eine ganz neue Dimension, zumal ich ja jetzt eine Familie mit 6 Kindern habe, zum zweiten Mal verheiratet bin.
Und Sie sind ja unglaublich viel in der Welt unterwegs. Wie macht man das dann mit Familie so?
Kompliziert. Viele Reisen, viele Provisorien. Ich habe aber bei allen großen Reisen habe ich versucht, da die Kinder nicht alle gleich alt sind, sondern zwischen 10 und 50, habe ich versucht, immer alle mitzunehmen, auch nach China, nach den USA und habe immer versucht, aus meinen Berufsreisen auch Familienreisen zu machen. Ich habe da denen Gelegenheit geboten, sich umzugucken und mit ihrer Mutter und mit anderen Begleitern. Und ich hoffe, dass das noch Früchte trägt. Ich weiß es nicht. Also nicht alle meine Kinder sind. Die enthusiastischste von allen ist meine dritte Tochter. Die hat sofort Architektur studiert, hat auch schon Diplom gemacht und hat dann 3 kleine Mädchen bekommen. Aber nicht 3 Zwillinge, sondern 3 Einzelne.
Hier ist jetzt so viel los. Hier kommen jetzt die Musiker zu einer Tagung, glaube ich.
Die müssen noch was darbieten.
Bevor wir diesen schönen Ort verlassen, Sie haben als dritte Musik sich Scott McKenzie ausgesucht, San Francisco.
Ja.
Ist das eine Stadt, die Sie mögen, oder ist das der Song?
Das geht um das Flair von San Francisco. Ich war das erste Mal in den USA längere Zeit, als diese Flower Power sich bewegte. Da durfte man Marihuana rauchen.
Haben Sie auch da ein Tütchen genommen?
2-mal. Einmal bin ich aus dem Fenster gesprungen.
Zweimal insgesamt oder 2-mal am Tag?
Nein, 2-mal insgesamt. If you're going to San Francisco.
go. Be sure to wear.
War jetzt eine bisschen rucklige Fahrt vom Pariser Platz hierher zum Anhalter Bahnhof.
Wenn man immer neben den Straßen fährt.
Jetzt sind wir jedenfalls Anhalter Bahnhof am Tempodrom. Ja. Eines der Bauwerke, das Sie auch gebaut haben. Sehr charakteristisches Bauwerk. Also ein großes Gebäude mit so Zeltspitzen.
Ein riesengroßes Gebäude.
Ich glaube, wir steigen mal aus und gucken uns das an und erzählen die Geschichte, die mit diesem Bauwerk verbunden ist, die Menschen, die damit verbunden sind und auch das Hin und Her. Ja, vielleicht steigen Sie zuerst aus, Herr von Gerkan. Hier haben Sie wieder Metall verbaut.
Naja, muss ja robust sein. Das ist ja Hardcore hier.
Ja, weil so viele Leute hierher kommen.
Ja, ja. Es sind ja 6000 Plätze hier oben drin.
Ja. Wir laufen hier die Treppen hoch. Vor 2 Tagen war hier Ringo Starr mit seiner Band.
Der hat 3 Stufen genommen.
Ich weiß nicht, ob der 2 Stufen auf einmal genommen hat, ob der überhaupt die Treppe genommen hat oder ob der von irgendwo anders reingegangen ist.
Ja, das hätte mich interessiert. Wäre ich ja fast gekommen, wenn ich das gewusst hätte.
So, jetzt sind wir hier oben, Tempodrom. Großer Blick auf Berlin. Da der Anhalter Bahnhof, also die Reste vom Anhalter Bahnhof. Als Sie das gebaut haben, wie kamen Sie eigentlich zu diesem Bau? Es war ja eine ehemalige Krankenschwester, Irene Mössinger, die eine Erbschaft hatte und die angefangen hat, so ein alternatives Kulturkonzept umzusetzen. Erst da, ja, wo jetzt das Kanzleramt steht, in den Zelten.
Das war der Ausgangspunkt. Und sie hat es ja verstanden, eine Kultgemeinde zu gründen, indem sie nämlich nur Veranstaltungen gemacht hat, die zwar einerseits sehr anspruchsvoll waren, auf der anderen Seite aber auch populär waren. Und das Ganze war so unprätentiös von ihr gemacht. Sie war ja nicht ein Staat, der jetzt mal auch groß rauskommen wollte, sondern sie hat mit ihrer Erbschaft gesagt, ich will was machen, was auch der Allgemeinheit zugutekommt. Und mit meiner Krankenschwestertätigkeit habe ich das ein zu geringes Bedingungsfeld. Mhm. Und deswegen hat sie sich damals mit der Unterstützung von jungen Leuten, man kann fast sagen, mehr in Eigenhilfe, ein provisorisches Zelt gebaut. Und dann kam in diesem Fall zu ihrem Unglück, zum Unglück des damaligen Tempodroms, wie es auch damals schon hieß, die Entscheidung, dass Berlin wieder Hauptstadt wird.
Waren Sie dagegen?
Nein, überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht dagegen. Ja. Aber eine der Konsequenzen war, dass man meinte, man könne in dem Distrikt, wo die Regierungsbauten sind, nicht in unmittelbarer Nähe so ein
alternatives
Konzept realisieren, weil es doch Risiken birgt und politisch nicht so unbedingt verantwortbar schien. Und die haben dann einen Wettbewerb gemacht unter Architekten, wobei mir klar war, dass man ein solches Riesenzelt nicht, wie es früher war, aus einer Membran bauen kann. Man kann es, aber man kann es nicht schalldicht bauen. Das heißt, der Protest aller hier Umgebenden, weil da drin immer Krach gemacht wurde, zur Forderung führte, dass das Zelt kein Membranzelt sein dürfte. Hier mussten wir das ganze Ding massiv bauen aus Beton.
Hing da auch so ein bisschen Ihr Herz dran, dass so ein Zentrum der alternativen Kultur, was das Tempodrom ja damals war, eben erhalten bleibt, dass es so eine feste Form kriegt, wie es sie jetzt hat? Ja, denn jetzt ist es ja nicht mehr so alternativ. Jetzt ist es einfach ein normales Veranstaltungszentrum in Berlin. Und wie wir vorhin gesagt haben, Ringo Starr ist hier auch aufgetreten. Das ist ja schon eine größere Nummer.
Das ist natürlich ein Anpassungsprozess, in dem wir uns heute auf allen gesellschaftlichen Ebenen bewegen. Das natürlich mit Sicherheitsbedürfnis und mit dem Bedürfnis nach Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit immer alles immer noch mehr in der Druck gesetzt wird. Und einiges dann nicht realisiert wird und anderes trotzdem realisiert wird.
Aber Stichwort Alternative will ich noch mal ein ganz anderes Thema aufgreifen, wenn wir schon an so einem Ort sitzen. Sie reden ja hier immer als Architekt und wir haben Sie eingeladen als Architekt, aber Sie waren ja nicht immer Architekt. Sie haben ja auch andere Sachen gemacht. Ich habe also sehr interessante Dinge über Sie gelesen. Wir wissen wahrscheinlich nicht so viele, dass Sie auch mal Kleindarsteller waren im Film, in Der Hauptmann von Köpenick, neben Heinz Rühmann.
Wer hat sowas in seiner Jugend nicht schon gemacht?
Na, also ich kenne nicht so viele, die in solchen Filmen mitgespielt haben. Oder dass sie bei einer Versicherung Geld verdient haben. Also Stichwort Geld. Ja, sie waren ist, sehr erfinderisch.
Das lag der Not. Ich war vollweise, bin durchs Abitur gefallen, wollte aber unbedingt studieren. Und die einzige Chance bestand darin, eine Abendoberschule zu besuchen. Das kostet Geld und auch noch Zeit, aber man muss auch das Geld haben, um zu leben. Und dann hat der Vater eines Freundes von mir, der bekannt war mit einer Gesellschaft, die Versicherungspolicen verkauft und verwaltet hat, mir einen Job besorgt bei einer Versicherung. Das Stupideste, was ich in meinem Leben gemacht habe.
Mhm. Karteikarten einsortieren.
Ja, aber wie?
Nach Farben.
Nee, mit Stecknadel. Das kann man sich heute mit unserer digitalisierten Welt überhaupt alles gar nicht mehr vorstellen.
Aber Sie waren auch schon als Kind geschäftstüchtig. Ich habe gelesen, dass Sie Lollis, also solche Lutscher...
Ja, da haben Sie aber kräftig gelesen.
Ja, ich habe alles gelesen. Dass Sie die aufgekauft haben und teurer verkauft haben. Und ein bisschen später, als Sie größer waren, waren es dann dänische Designerlampen, die Sie erst mit dem Auto geholt hat. Und, dann lagen die im Speicher in Hamburg. Habe ich gedacht, clever. Waren Sie immer schon so geschäftstüchtig und spielt das auch in Ihrer Architektenlaufbahn immer eine Rolle?
Mitnichten. Also jetzt überhaupt nicht mehr. Ich kümmere mich eigentlich um die kommerziellen Dinge nur noch sehr bedingt. Das war einfach nackte Not. Und da ich ja nicht Arbeitszeit ad infinitum investieren konnte, ich wollte ja auch noch was lernen, habe ich dann mir solche Dinge gesucht, die einem einfallen. Und jetzt ist immer was los.
Wir waren am Pariser Platz, da war ausgebucht, war eine Veranstaltung. Hier ist auch ein Konzert heute. War gerade Soundcheck, deshalb konnten wir jetzt gerade nicht ins Tempodrom rein, sondern haben davor uns unterhalten. Sie haben sich noch eine Musik ausgewählt. Das ist Candle in the Wind. Da denke ich sofort an Lady Diana.
Warum nicht?
are no machine. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. Never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
Wir treffen heute Meinhard von Gerkan, den Architekten unter anderem des Berliner Hauptbahnhofs, zu unserem prominenten Spaziergang hier im Deutschlandfunk Kultur. Flughafen Tegel. Jetzt sind wir quasi am Ende unseres Spaziergangs, unserer Spazierfahrt, wieder am Anfang Ihrer Berufstätigkeit angekommen. Denn eigentlich ist ja die Geschichte von Ihnen und Ihrem Partner, wie Sie zu diesem Flughafenauftrag gekommen sind, das klingt ja eigentlich nach Märchen. Da sind zwei junge Architekten, die haben gerade ein Architekturbüro begründet und gewinnen den Wettbewerb für einen neuen Flughafen. Das war 1965 und letztlich der Beginn einer Weltkarriere. War dieser Flughafen Tegel für Sie die Eintrittskarte für alle weiteren Projekte, die dann kamen?
Das kann ich nur im Nachhinein mit Ja beantworten, weil zu dem Zeitpunkt, als sich das alles entschieden hat, überhaupt nicht absehbar war, was ein solcher Gewinn bedeutet, ob er überhaupt realistisch ist für junge Architekten, die noch nicht mal eine Hundehütte, geschweige denn eine Garage gebaut haben, und ob man ihnen auch zutraut, das, was sie sich ausgedacht haben, realisieren zu können. Aber es hat sich so entwickelt und es ist für uns damit natürlich die Basis für eine sehr erfolgreiche Karriere gelegt worden.
Dieser Flughafen, der wird ja von allen geliebt, ist damals gebaut worden für 2,5 Millionen Passagiere. Jetzt sind wir bei
27 Millionen.
Also x-mal mehr. Und wir haben diesen wunderbaren Flughafen, wo man 35 Meter hat vom Betreten des Flughafens bis zum Gate. Das ist ja eigentlich toll.
Deswegen hat er auch von Anbeginn als das Ei des Kolumbus gegolten. Und nachdem die meisten, die den Entwurf kannten, bevor der Wettbewerb entschieden wurde, haben gesagt, das ist ein verrückter Entwurf. Da dreht sich alles im Kreis, da weiß man gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Als es dann soweit kam, dass man sich vertieft damit beschäftigt hat, haben fast alle Fachleute gesagt, dies ist der Flughafen der Zukunft. In Zukunft werden alle Flughäfen so aussehen wie dieser, weil es dafür ganz triftige, nachhaltige Gründe gibt.
Wir gehen jetzt da mal rein in dieses Gewusel. Alle sagen ja, dass TIS der Flughafen ist, von dem sie sehr gerne abfliegen, obwohl er eigentlich komplett überlastet ist. Ne? Aber die Zeiten haben sich eben grundlegend geändert seit 1965. Ne? Also der Flughafen der Zukunft, für den Tegel als Beispiel stehen sollte, der sieht eben ganz anders aus.
Ja, aber er ist keine befriedigende Lösung, genauso wenig wie dieser. Bloß dieser ist an einem rationalen und einem irrationalen Komponente gescheitert. Und das ist eine Entscheidung von Menschen, die Profit vor Logik stellen.
Beschreiben Sie uns diese zwei Entscheidungen.
Die erste ist, dass als wir diesen Flughafen gebaut haben, hier es ein Zeitungskiosk, ein Souvenirkiosk, die waren alle hier in dieser Querspange, und einen Zigarettenstand gab. Und sonst nichts. Es gab dann, wenn man mit dem Fahrstuhl hochfuhr, oben Gastronomie und Restaurants. Es gab überhaupt kein Shopping. Die haben das Geld seinerzeit für den Flughafen nur mit den Flügen verdient. Und die Erkenntnis, dass man durch T-Shirts und Unterhosen im Flughafen so viel Geld verdienen kann, dass das Fliegen so eine Nebensache wird. Deswegen sind heute Flughäfen alles nur Shopping-Centers. Und die Folge daraus sind lauter Behinderungen, Verhinderungen, lange Wege, viel Kontrollen, unbezahlbare Bauten, was wir alles an unserem anderen Beispiel Tegel erleben durften.
Was wir an unserem anderen Beispiel BER erleben, meinten Sie, ne?
Ja.
Ja, das ist das Negativbeispiel. Ja. Das müssen wir beiläufig erwähnen, weil Sie sind ja auch beim BER als Entwerfer drin. Und der Flughafen ist bis heute nicht eröffnet. Wie denken Sie darüber? Macht Sie das wütend?
Aber Sie haben mich erstmal nach den zwei Gründen
gefragt. Ja, dann.
Das zweite ist eigentlich schwerwiegender, weil nicht zu eliminieren, dass ein Flughafen ein hohes Risikopotenzial hat. Ein Risikopotenzial derart, dass Menschen versuchen, im schlimmsten Fall Flugzeuge zu entführen, sie abstürzen zu lassen und andere Menschen auf einfache Weise vom Leben in den Tod zu befördern, indem sie Attacken auf die Flugzeuge ausüben. Und das hat im Laufe der Jahre, und ich erlebe das von Anbeginn an, eine Exploration von Maßnahmen ausgelöst, dass heute jeder Flughafen mehr oder weniger nur noch eine Hindernisanlage ist.
Trotzdem, wenn Sie hier sind, ist es immer noch ein guter Entwurf?
Naja, ich meine, Sie können ja hier vor lauter Kinkerlitzchen und Verbrämungen und Werbung ja fast gar nichts mehr erkennen. Insofern muss man das alles sich wegdenken und sich vorstellen, wie der mal, als er neu war, aussah. Das war eine Pracht, das war wirklich ein geometrisch bis heute unübertroffene Leistung, ein so großes Gebäude aus einem Guss zu entwickeln.
Also ein Sechseck das, war ja, das ja, das berühmte.
Das Riesensechseck.
Riesensechseck. Mhm. Sie haben vorhin schon so ganz beiläufig China erwähnt, in dem Sie ja tätig sind, in dem Sie ganz viel bauen, Opernhäuser zum Beispiel bauen. Jetzt ist Ihr Büro dabei, eine ganze Stadt für 1,3 Millionen Menschen zu bauen. Das Motto eigentlich, was Sie immer für Architektur in den Mittelpunkt stellen, war immer Vielfalt und Einheit. Sie haben für diese chinesische Stadt, die ihr Büro da baut, die 2020 eröffnet werden soll, 1,3 Millionen Bewohner. Das ist ja...
Das ist größer als Hamburg,
ja. Ja, für deutsche Verhältnisse sehr groß, für chinesische Verhältnisse so. Haben Sie gesagt, man hätte den Entwurf auch einfach auf so einem Bierdeckel zeichnen können? Hätte man durchtelefonieren können, haben Sie wörtlich gesagt.
Das Konzept ja. Aber das ist auch ein Stück meiner Lehre, die Balance von Vielfalt und Einheit, die ich immer wieder von Anbeginn bis heute
auch Ihren Studenten gepredigt habe.
Und ich aber gleichermaßen sage ich, ein Entwurf muss von seinem konzeptionellen Gehalt so sein, dass man ihn auf einem Bierdeckel aufmachen kann. Alles andere gibt sich daraus her. Aber wenn das nicht schlüssig ist, dann kannst du dich totstampeln, es wird nichts.
Meinert von Gerkan, Sie haben jetzt so viele Jahrzehnte Arbeit als Architekt hinter sich. Und man fragt sich natürlich, wenn einer über 80 ist, gibt es da was? Ich will ja nicht sagen, was er gern gebaut hätte, aber was er vielleicht noch bauen will. Ist da noch irgendwie so ein Traum, was Sie gerne noch schaffen möchten?
Diese Frage hat mich jetzt schon ein paar Mal auf verschiedene Weise in Verlegenheit gebracht. Früher habe ich immer gesagt, ja, ich möchte mal eine Opern bauen. Jetzt habe ich 5 Opern gebaut in China.
Allerdings alle in China.
Ja, nun, aber Opern ist Opern. Es ist ja ein Typus, der nichts mit Politik zu tun hat. Und dann habe ich gesagt, etwas, was ganz einfach ist und was wirklich einem ganz selbstverständlichen Zweck dient, ohne dass er Profit bringt. Und habe mir gedacht, wir müssen eigentlich mal einen Vogelbeobachtungsturm bauen.
Und?
Den habe ich gebaut, ja. Aber ich habe ihn selbst bezahlt und geschenkt dir. Und im Moment bin ich deswegen auch relativ rundum zufrieden.
Das heißt, wir müssen uns Meinhard von Gerkan als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Nee, da gibt es auch andere Seiten noch.
Danke für dieses Gespräch, Herr von Gerkan. War ein schöner Spaziergang. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Immer. Aber noch einen trinken hier irgendwo.
Sie hörten Spaziergänge mit Prominenten. Liane von Billerbeck war mit dem Architekten Meinhard von Gerkan in Berlin unterwegs. Fotos vom Spaziergang finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Diese Sendung ohne Musik gibt es auch in unserer App DLF-Audiothek.